Endlich wieder Besenwagen California Diaries. Endlich wieder ist einer von uns im Renneinsatz und endlich gibt es mal wieder komplett chaotische Paul-Voss-Renngeschichten. Es bleibt nicht viel Zeit für ein Intro, denn bei Fossi brennt's. Mein Name ist Bastian Marx.
Ich bin der brennende Fossi.
Und ich bin der Andi Stauf.
Rafa, L.A. Clubhouse auf jeden Fall immer mehr als ein Besuch wert. Zieht's euch rein und danke fürs Anschieben an Rafa wie immer.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Ein paar weitere Wochen sind ins Land gegangen, seit Andi und ich Paul ins Team Whoop gefolgt sind. Und es gibt neue Eindrücke. Wer noch nicht weiß, worum es geht, Whoop 4.0 ist ein ganz nices und unauffälliges Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach fungiert, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch mehr werden gemessen und abgefragt. Ich bin ja jetzt mal wieder 2 Wochen richtig viel Rad gefahren für meine Verhältnisse und es ging auch richtig vorwärts mit der Form. Viel Umfang, aber mit niedriger Intensität erstmal. Aber am vergangenen Wochenende habe ich es dann doch nicht lassen können und bin ein paar längere Segmente vollgefahren. Das ging auch ziemlich zügig, aber dann gab es auch relativ klare Ansagen vom Coach. Die Whoop-App hat mir deutlich mitgeteilt, dass mein Fitnesslevel jetzt in kurzer Zeit stark gestiegen ist, ich das aber so nicht halten können werde. Und jetzt erstmal Fokus auf Pause legen sollte. Und das mache ich jetzt auch. Meine HRV, meine Herzfrequenzvariabilität war im Keller und kommt jetzt so langsam wieder hoch. Schön Teampause. Ich denke, ich gehe erst kommendes Wochenende wieder raus für was Langes. Aber geil war, wie on point die Ansage war. Die hohen Umfänge mit niedriger Intensität haben mir nicht viel ausgemacht. Das war auch klar zu sehen. Sobald ich aber Gas gegeben habe, waren die Werte und die Empfehlungen ganz anders. Am zweiten Tag nacheinander nochmal deutlicher und da wusste ich eigentlich auch, dass ich übertreibe. Trotzdem kann ich mit den Werten, die mir Whoop jetzt liefert, ziemlich genau die Anzahl meiner Ruhetage bestimmen. Whoop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten, mit dem leistungsstärksten digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Jeder kann Whoop anders nutzen, wir drei sind die besten Beispiele dafür. Whoop motiviert dich entweder mehr Sport zu treiben oder mehr Pause zu machen oder früher oder mehr zu schlafen. Und hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit du leistungsfähiger und fitter sein kannst, wenn du es willst. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% Rabatt auf ihre Whoop-Mitgliedschaft, wenn sie den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingeben. Das Ganze nochmal in den Shownotes. Ja, komm, Fossi, erzähl, was geht ab? Endlich in Kalifornien gelandet, seit wann bist du da?
Erstmal bin ich morgens um 7 losgeflogen in Berlin, gestern am Montag, und fing schon gut an, dass die Elektronik von dem Flugzeug nicht ging. Also schon, aber halt nicht die essentielle für mich. Das Essen konnte man nicht warm machen. Und das heißt, wir hatten erstmal 1,5 Stunden Verspätung, ein paar Mal ist das ganze Ding abgestürzt, die Bildschirme gingen aus, Essen ging nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall irgendwann fliegen wir los, 1,5 Stunden Verspätung, kommen in LA an, da dann beim Migration-Prozess, alter Schwede, ey, stand ich 2,5 Stunden an. Das kennt ihr ja wahrscheinlich, diese Schlangen, die so unendlich sind, weißt du, von links nach rechts die ganze Zeit. Und genau, das war, du kannst ja nicht auf Toilette gehen, du kommst nicht an Essen ran und nicht an Trinken. Und vorne in der Reihe ist dann auch eine ältere Frau komplett kollabiert, die ist zusammengebrochen und hat währenddessen die Kontrolle über ihre Körperflüssigkeiten verloren. Und das war da eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Die lag dann da auf dem Boden und ja, den Rest kann man sich ja denken. Und dann so die Security oder die Border Control so richtig empathielos einfach hingegangen und sie einfach liegen gelassen. Sie ist so Gummihandschuhe angezogen, der Mann stand daneben, die hat so ein bisschen so gezittert und die stand dann einfach nur daneben, nichts gemacht. Weißt du, so richtig. Ach. So richtig Klischee amerikanische Polizisten einfach. Und auf jeden Fall dann irgendwann so mein Creation durch, so, dann habe ich festgestellt, ich habe ja einen Mietwagen reserviert online, ziemlich günstig sogar. Jetzt weiß ich auch, warum der so günstig war. also im Verhältnis günstig. Und zwar bei Hertz, aber halt bei einem Franchise-Nehmer von dem. Das heißt, in irgendeinem Hotel, in einem Marriott-Hotel, hat jemand so eine Filiale aufgemacht von Hertz, wo man Autos abholen kann. Die haben nur bis 17 Uhr auf. Das wäre auch alles kein Problem gewesen, wenn die Flugverspätung nicht gewesen wäre und die 2,5 Stunden bei Migration. Und somit habe ich das verpasst. Dachte ich, fahre ich mal zu Hertz hin, zur Hauptzentrale und fragte, ob ich da ein Auto bekommen kann. Ging natürlich nicht. Das heißt, ich musste mir da ein Auto mieten, mit dem ich jetzt heute nach San Diego oder gestern nach San Diego gefahren bin. Jetzt bin ich in San Diego und jetzt muss ich gleich wieder zurück nach L.A. fahren, 1,5 Stunden, um dann zu hoffen, dass ich da das reservierte Auto bekomme, weil ich natürlich auch das Auto, was ich gestern gemietet habe, da zurückgeben muss. Wenn ich das Auto nicht bekomme, muss ich mir an Ort und Stelle ein neues Auto mieten, was sehr, sehr teuer wird, weil Mietwagenpreise durch die Decke gehen momentan. Von daher habe ich so ein bisschen Zeitknappheit und Stress. Ja.
Also, genau, das bestätigt mal wieder die Theorie, wer spart, zahlt doppelt.
Ja, also ne, das ist ja trotzdem her, ist ja nicht irgend so ein Mallorca-Anbieter, wo du dann über irgendwelche Umwege dann noch 300 Euro on top bezahlst. Vor allen Dingen komme ich ja hier an, ich bin in Fiesta, das ist so bei Oceanside, war ich gestern noch bei Trader Joe's, das ist so ein Supermarkt, und dann habe ich, weil ich komplett durch war, halt erstmal mein Handy im Auto vergessen, womit ich halt immer bezahle. So, dann bin ich aber beim Rauslaufen zum Auto von der Kasse, bin ich erstmal gestolpert und umgeknickt. Jetzt habe ich jetzt quasi mein linker Fuß ein bisschen angeschwollen und mein linkes Knie tut weh.
Was machst du da eigentlich jetzt nochmal genau in den USA?
Und ich kann nicht empfehlen, mit 2 Radkoffern zu fliegen und in L.A. anzukommen, weil das ist eh schon der schlimmste Flughafen auf der Welt, den es gibt, der chaotischste, das ist unglaublich. Und dann noch mit 2 Radkoffern, ey. Alter, also, das war gestern,
Kennt ihr diesen Film mit Steve Martin und dem Dicken, wo die beide ihr Flugzeug verpassen und dann mit so einem Mietwagen durch die Staaten fahren und alles geht schief? So klingt es ein bisschen. Du wirst auch noch irgendjemand Dickes treffen demnächst. Und
das ist doch schon wieder eine Steilvorlage für irgendwelche Memes.
Ja, safe. Auf jeden Fall.
Unfassbar.
Vielleicht können wir noch Bildmaterial dazu liefern,
Wann willst du Rennen fahren?
Ja, am Samstag.
Ja, okay. So. Was sagt dein HFV?
Ja, der HRV beim Whoop ist gut, aber
noch.
Halt wenig Schlaf, ne? Noch. Noch. Nach dem Tag heute dann nicht mehr so. Aber ey, das ist halt, ne? Und dann rufst du bei diesem Provider an, wo ich das Auto gemietet habe, und dann das Geile, dann sagen die dir halt, ja, rufen Sie doch einfach bei der Filiale an, sage ich, ja, versuche ich ja. Habe ich 2 Nummern bekommen, beide out of service, also nicht erreichbar. Dann glauben die einen das nicht, dann sage ich, ja, ruf doch selber an. Dann rufen die auch an, dann googeln die nochmal die Filiale, rufen über eine dritte Nummer an, auch nicht zu erreichen. Das heißt, selbst der Provider, über den ich das Auto gemietet habe, erreicht den Vermieter nicht. Das heißt, ich fahre da jetzt auch gleich hin und weiß gar nicht,
ob es den überhaupt gibt. Irgendwas.
Ja, also es gibt den anscheinend, die Ratings bei Google sind so schlecht, die haben eine 2,6 oder sowas von 5, und da steht Worst Service Ever und man kriegt das Auto nicht, was man haben wollte, und ich freue mich drauf.
Dafür also vielleicht gibt es noch mehr Geschichten zu erzählen.
Ja, stark. Eigentlich schade, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass heute der Paul Voss Road Pro Gedächtnistag ist, weil ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass du den Prolog von der Tour de Romandie mal gewonnen hast, der ja gerade heute gewesen. Ja, das habe ich nochmal nachgeguckt, dann ist leider Katalonien gewesen. Also wir haben den Gedächtnistag verpasst, aber trotzdem eine gute Story an so einem Tag.
Ja, aber wie gesagt, ich kann gut sagen, dass noch mehr passiert, weil die Hälfte der Kommentare bei Google ist, dass die Autos kaputt gehen. Also dass sie quasi schon mit Warnleuchte losfahren und dann irgendwann stehen bleiben. Also ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
Ja, aber vielleicht solltest du beim nächsten Mal so ein bisschen skeptischer sein, wenn so ein Preis viel günstiger ist als alle anderen.
Nee, Quatsch, das ist dann ja auf jeden Fall ein Top-Angebot.
Ey, ich war verzweifelt, man.
Wahrscheinlich hast du gedacht, oh, Glück gehabt. Voll den günstigen Mietwagen bekommen. Oder auch keinen.
Ja, vor allen Dingen jetzt den Mietwagen für eine Nacht hier, ist aber auch nicht wenig, und dann Cancellation-Gebühr und der ganze Scheiß. Also am Ende hätte ich einfach, am Ende ist es trotzdem nicht teurer als ein teurer, aber ich werde sehen, was jetzt noch bei rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gut, aber ja, gibt nochmal einen kleinen Ausblick für Samstag. Wie wird der, wenn es jetzt, sagen wir mal, es verläuft ab jetzt ein bisschen besser, wie wird deine restliche Woche aussehen? Was ist dein Schlachtplan?
Heute noch locker Radfahren, wenn ich dazu komme. Heute ist ja Dienstag, und dann am Mittwoch wollte ich mal so ein bisschen Recon machen. Die Strecke ist neu, aber die ist noch nicht genehmigt. Das heißt, es gibt noch keine offiziellen GPX-Daten dazu, und daher vermute ich gerade nur, wo die Strecke ist. Morgen kommt auch mein Kumpel Jonas, der letztes Jahr auch dabei war, macht dann auch wieder eine Live-Berichterstattung auf Outside.
Sehr gut, da freue ich mich drauf. Jonas, beste Mann.
Welches Rennen fährst du jetzt nochmal am Samstag?
Belgium Rafael Ride San Diego.
Okay.
Und nächste Woche dann Genau, nächste Woche dann geht es nach Texas. Genau, fahren noch ein bisschen Fahrrad hier und ja, Samstag, keine Ahnung, mal gucken, ne? Wenn alles gut läuft, kann ich schon gut fahren, aber was weiß ich, was das heißt. Also, ich weiß ja auch nicht, wie die Strecke ist. Ich habe Straßenrad mit 32er Reifen. Also die haben letztes Jahr auch funktioniert, die Pro One von Schwalbe, aber ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Gravel ist, also so viel härter und mehr Gravel als letztes Jahr. Ich habe das Gravelrad auch mit, aber da sind halt richtigen Gravelreifen drauf. Von daher alles ein bisschen im Poker auf vielerlei Ebenen, aber egal.
Hast du ein paar Vorbauten mitgenommen, ein paar Schrauben?
Nee, aber Drehmomentschlüssel. Ich reiße das nur noch mit Drehmomentschlüssel.
Ja, auch ein Plan. Na gut. Tja, wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, würde ich kurz Mieke Kröger zu Wort kommen lassen.
Ja, gerne.
Sehr gerne, ja.
Hallo, liebe Leute. Hier ist die Mieke vom Olympia-Bahnvierer. Wir, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, sind ab heute dabei, einen original von uns vier signierten Casco-Zeitverhelm zu versteigern. Der Erlös geht komplett an die UNICEF-Ukraine-Hilfe. Speziell richtet sich die Hilfe an die geflüchteten Kinder und Familien, die dort mit dem Nötigsten versorgt werden und wo medizinische Hilfe bereitgestellt wird. Also, ja, in diesem Sinne mache ich Werbung für die Auktion. Der Link, der ist, denke ich, dann in der Podcast-Beschreibung unten. Wir machen das über United Charity. Dort hat auch Toni Martin seine Medaille versteigert. Ja, wir hoffen, dass ein großer Betrag zusammenkommt. Ihr habt, glaube ich, noch 28 Tage Zeit. Und ja, tragt die Nachricht hinaus in die große, weite Welt reicher Menschen. Und ja, bietet fleißig mit. Vielen Dank.
Gute Chance für die Hobby-Triathleten, sich einen geilen Helm zu kaufen.
Auf jeden Fall.
Genau, also der ist Olympia-approved und Weltmeister-approved, Europameister-approved, einfach alles approved. Von daher.
Oder man kann das auch geil so ein Museum danach stiften.
Deutsches Sportmuseum. Im Jan-Ulrich-Museum.
Deutsches Sportmuseum. Ah, ja. Hier in Köln.
Aber ich finde die Idee gut, genau. Fleißig drauf bieten und genau.
Ja, Mika hat ja schon gesagt, so trag die Nachricht weiter an reiche Leute.
Ja, der hast du bei den Richtigen gelandet.
Ja.
Die lieber Mietwagen sparen.
Nein. Der Podcast wird präsentiert von Rolex. Nur so bleibt mehr Geld übrig, ne?
Ah, genau, da kommen wir gleich zum nächsten Thema.
Ja.
Gute Überleitung. Die Tochterfirma oder Schwesterfirma, ich glaube Tochter ist das eher, ne, als Schwester, Firma von Rolex,
du, da Tudor. Da kenne ich mich nicht aus, aber...
Ja, yeah, Tudor gehört zu Rolex. Aber hat auf jeden Fall sponsert nächstes Jahr das Swiss Racing, oder die Swiss Racing Academy, ist ein Kontinentalteam aus der Schweiz, fährt dieses Jahr bis jetzt auch schon sehr, sehr gut. Andi kann er wahrscheinlich mehr zu sagen, weil er verfolgt die Szene ja noch stärker. Und genau, die werden wohl nächstes Jahr Pro-Team. Fabian Cancellara ist seit Mitte des Jahres 21, also im letzten Sommer. Der irgendwie hat er investiert oder keine Ahnung, was er da macht, aber auf jeden Fall ist er involviert.
Er hat es gekauft. Und ja, jetzt fahren er tritt als Owner auf, steht in dem Bericht.
Okay, und dann fahren die nächstes Jahr unter dem Namen Tudor. Finde ich sehr geil. Also, dass so eine Uhrenmarke da so groß reingeht. Aber was heißt groß? Also,
ja, für ein Pro-Team musst du schon
alles,
ein bisschen...
Alles Schweizer Sponsoren, ne?
Ja,
BMC, musst du schon ein bisschen was machen. DT Swiss. Aber...
Ich finde es gut.
War Kanche nicht IWC Ambassador?
Ja, ja. Ja.
Tja. Ja, ja. Hat der zwei Uhren. Der
Zeiten
hat zwei
ändern
Uhren
dich.
An. Zwei Uhren an.
Ja, der hat den Typen geschaut, den wie heißt der? Der YouTube-Watch-Typ da.
Ja.
Der feiert der Tudor auch immer und ihr IWC nicht so, von daher hat er sich die richtige Marke geholt. Ja, finde ich gut. Bin ich mal gespannt, was daraus entsteht.
Ich habe so dieses Bild gesehen und einer unserer gemeinsamen Bekannten so direkt hat mir dieses Bild geschickt von diesem Team Release, so dieser Fahrer in dem Trikot mit dem Rad und mit diesem Hintergrund. Meinst du, Schlarer ist so hart auf seinem Ritterfilm fest hängen geblieben.
die Kreuzritter.
Ja, ist so.
Ja, ansonsten, ne, Swiss Racing Academy, kann man das vergleichen mit dem Radnet-Team hier in Deutschland so ein bisschen? Ist ja eigentlich, nee. ist die Nationalmannschaft, nee. Kann man sagen, die Schweizer Nationalmannschaft.
Nee, ist nicht. Nee? Ich hatte einen Sportler ja da, den ich betreut habe, das hat nichts mit Nationalmannschaft zu tun.
Okay, die hießen einfach so, okay. Also die British Racing Academy ist ja quasi die Nationalmannschaft, ne?
Ja, ja, aber die heißen so, das war halt so ein Sammelsurium aus Sponsoren und ich glaube, als dann Kanche irgendwie rein ist. Also irgendwie hat das so was mit Investoren zu tun. Ich glaube, die
Kanche ist ja erst seit diesem Jahr dabei, so richtig. Ne?
Nee, ja. Schon vorher. Also
zumindest erst seit diesem Jahr.
Ja, genau, aber die Firma, also Kanche ist schon seit mehreren Jahren zumindest mit irgendeiner Marketing- und irgendeiner Firmenebene involviert gewesen finanziell. Also es gehörte schon zum Teil immer irgendeiner Firma, wo er mit zu tun hat. Und IWC hat ja bis letztes Jahr oder bis vorletztes Jahr ja gesponsert, das Team auch. Die standen ja auch mit klein drauf. Ich glaube, IWC war das. Auf jeden Fall, ja, eine coole Entwicklung und hoffen wir mal, dass da irgendwie ein Pro-Team entsteht, so, wo dann vielleicht auch deutsche Fahrer Platz finden.
Wir kriegen ja auch gleich noch Schweizer Insights. Da können wir auch nochmal nachhaken.
Stimmt.
Wie es da aussieht.
Ich bin ja gerade auf dem Weg nach Genf, um ein paar Uhren zu kaufen.
Nee, eigentlich nach Belgien.
Ach ja, stimmt.
Falsche Richtung eigentlich losgefahren, dann doch umgedreht, wieder nach Belgien gefahren.
Hm. Ja. Sonst so rennmäßig eigentlich nur Lüttich, oder? Was so erwähnenswert ist.
Ja, wer hätte das erwartet? Remco Evenepoel hat gewonnen.
Naja, also ich hätte es nicht erwartet. Also nee? Zumindest nicht so.
Also eigentlich war das ja nur eine Frage der Zeit, bis er bei den Rennen ja, die jetzt über 200 Kilometer sind, genau das gleiche macht wie bei den Rennen, die nur 200 Kilometer lang sind. Ne?
Ja, aber das sagt sich so einfach, wenn du siehst, wie er Flamme de Peil, den Wallonischen Pfeil, irgendwie dann doch ein ganz schön eins auf die Mütze bekommen hat und dann an der Redoute loszufahren, das ist schon. Also wie er natürlich auch losgefahren ist, war krass. Aber
absolut, das geisteskrank. Wenn man sich das im Nachhinein nochmal anguckt, wie der da rausstrahlt.
Ja.
Das ist aber auch die,
und dann,
die anderen Hauptmitfavoriten in dem Moment da nicht da sind und nicht damit rechnen. Also die zwei, die an seinem Hinterrad noch waren.
Die haben ja versucht, mitzufahren. Ne?
Ja, aber die waren zu weit hinten auch in dem Moment. Die waren nicht bei ihm. Es war Paulus da und es war Quinten Hermanns da.
Aber ich finde es dann auch immer krass, wenn dann gesagt wird, ja, die haben in dem Moment nicht reagiert, ist halt dann die Frage, also das war ja, also der war ja so schnell.
Also der ist halt Paulus, der wird am Ende ja, was wird er da, Sechster? Achter?
Also Sechster,
der ist, sowas, um die Attacke mitzufahren von Evenepoel, ist der einen besseren Sprint gefahren, als am Ende den Sprint um Platz, wo er Achter mit wird.
Der war auch nötig und der war zu schlecht.
Der war zu schlecht, auf jeden Fall. Ja, gut.
Ja, auf jeden Fall krasse Leistung. Dann Quinten Hermanns, zweiter Platz, auch mega sensationell. Geil. Und Wout van Aert.
Eigentlich fährt Wout van Aert Higita noch an der Bande zu. Sonst wird der nämlich Dritter, sag ich.
Ja. Ja, und Wout, ich dachte, Wout wird auch gar nicht Dritter, weil er sich so früh hingesetzt hat.
Ja.
Genau das. Und da fand ich den Sturz halt krass. Alter Schwede, ey. Wie sie sich da auseinandergenommen haben, Mann, ey. Das ist ein Gemetzel.
Ich habe genau in dem Moment eingeschaltet. Ich kam da gerade nach Hause, habe eingeschaltet und alles ist über die Straße verteilt.
Ey, es gibt ja, kann es sein, dass es keine.
Es gibt keine Aufnahmen davon.
Es gibt keine harmlosen Stürze mehr.
Ach so,
oder?
Das meinst du.
Also so, dass man. Also wenn die stürzen mittlerweile, ist das halt dann so krass Eskalation und vor allen Dingen, weil Alaphilippe im Rennen ist, liegt der auch immer noch mal irgendwo mit rum. Das ist was mir jetzt mal aufgefallen ist.
Ja, haben wir das nicht einmal hier so festgestellt, dass wenn er stürzt, dann immer spektakulär?
Ja,
aber er war jetzt wieder der am weitesten weggeflogen ist eigentlich. Ne?
Mhm. Yeah. Pidcock hat ihm aber ein bisschen Konkurrenz gemacht.
Ja, ich meine, das war halt ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, um mit seinem Vorderrad neben die Straße zu kommen. Ne?
Mhm.
Ich weiß nicht, was die da so drauf hatten, 70, 80. Mhm.
Ja.
Also was willst du da groß machen? Ne?
Ja.
Aber verfällt es euch auch auf, dass es irgendwie viel ist, so an Stürzen. Also, dass die, nee, nicht viel, aber dass die einfach viel, viel härter sind und verheerender. Also, dass man nicht mal einfach nur mit rausgeht mit ein bisschen Haut ab, sondern halt direkt irgendwas hart gebrochen oder so spektakuläre Stürze. Ich weiß nicht, ob das nur einfach so vorkommt, aber.
Es ist halt, keine Ahnung, es ist halt alles ein bisschen schneller, aber das ist ja jetzt wirklich schon eine Entwicklung der letzten 5 bis 10 Jahre. Dass alles halt ein bisschen besser rollt, ne? Über ja, ich Gains, krass, Gains von allen Seiten.
Ja. Und dann ja, ist halt so, dass so der in manchen Bereichen ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit höher, so die Grundgeschwindigkeit vom Fahrerfeld. Ja, ne?
Denke ich auch. Und es ist immer noch, Wettkampf, es ist immer noch irgendjemand ist am Limit und passt nicht richtig auf. Oder ist gelangweilt und passt nicht richtig auf. Ja, schade. Ich hätte auf jeden Fall jetzt, um nochmal Alaphilippe aufzugreifen, gute Besserung. Aber ein positiveres Thema. Ich hätte gerne ein Bildband von Patrick Lefebvre küsst und umarmt Remco oder Julien Alaphilippe. Da gibt es nämlich, das war jetzt nach dem Rennen auch wieder großartig. Da gibt es auf jeden Fall schon sehr viele Aufnahmen, die wirklich Vaterfreuden und.
Ja, das sind seine Sugar, Boys, die ihm gerade.
Sugar Daddy. Hafte Aufnahmen.
Das sind auf jeden Fall gerade seine Boys, die ihm, wenn überhaupt, Freude bereiten, ne? Mhm.
Ja,
nach
stimmt,
der eher durchwachsenen.
Ja, Klassiker-Saison auf jeden Fall nochmal gerettet.
Kampagne.
Ja. Ey, die haben auch schon viel Pech, muss man sagen, dieses Jahr gehabt, ne? So. Also zumindest bei OB und jetzt dann irgendwie auch mal Alaphilippe. Alaphilippe war ja wie vorher auch schon gestürzt und verletzt und dann ja auch bei Strade spektakulär
aber
gestürzt.
Aber um also ihn jetzt nochmal selbst zu zitieren, man kann eine schlechte Saison nicht mit einem Platten und einem Sturz erklären.
Das stimmt.
Das war Zitat P. Lefebvre. Oder vielleicht war es auch nur der Burner-Account, der das gepostet hat.
Ja, das kann sein.
Kann sich ja übrigens jeder mal angucken. Heißt Patrick Lefebvre Burner Account auf Twitter.
Das ist großartig.
Sehr gut, sehr gut.
Ja. Ey, habt ihr Frauenrennen geschaut? Also das Frauenrennen lief ja vorher und ich hatte zwischendurch mal reingesappt und da war Grace Brown vorne und dann musste ich irgendwas machen und hab dann wieder zum Ziel reingeschaut und auf einmal war Annemiek van Vleuten vorne und Grace Brown wird Zweite. Jetzt frage ich mich gerade, Andi hat es ja geschaut, was ist dazwischen passiert? Habe ich Grace Brown nur in meiner Vorstellung an erster Position irgendwann mal gesehen und Annemiek war schon die ganze Zeit davor oder war Grace Brown vorne und Annemiek ist dann vorbeigefahren nochmal? Okay, weiß auch nicht mehr, aber ich war da komplett
verwirrt. Ich habe aktuell so ein Kurzzeitgedächtnis von Radrennen. Ich gucke die und danach habe ich es wieder vergessen.
Mhm. Geht mir aber immer so fast.
Ja, aber nee,
ich kam erst später nach Hause. Also ich habe nur die Ergebnisse geguckt. Ich kam erst zum Sturz der Männer nach Hause.
Ja. Aber Annemiek, ne, krass einfach mal wieder. So.
Ja.
Keine Ahnung, ey, also macht halt einfach, ne? Das ist schon, schon krass. Aber was ich dann wiederum irgendwie gut finde, das ganze Team, FDJ, Novell, ich kann sie eh nicht aussprechen, auf jeden Fall FDJ Frauen, wie stark die einfach fahren. Jetzt die Grace Brown, die jetzt ja auch nicht gerade, also zumindest für mich als Bergfahrerin oder Hügelfahrerin bekannt war, wird da Zweite, ist echt, echt geil zu sehen, dass da jetzt ein bisschen mehr Tiefe reinkommt bei den Frauen auch, ne?
Ja, aber es ist nicht das Frauenteam von FDJ.
Aber haben die
nur den
gar
gleichen
nichts
Sponsor. Zu? Nee, gar nichts.
Haben die,
haben nur den gleichen Sponsor. Zwei, aber also fällt die auf, fahren auch Lapierre Räder, aber die haben, das ist das sind zwei verschiedene Organisationen.
Ja. Ey, Lapierre Räder hat jetzt Monumente gewonnen, ne? Nee, hat's nicht. Amstel und Flash ist ja kein Monument. Also hat Lapierre noch kein Monument gewonnen, aber unser Freund Kühn ist ja kurz davor, King Kühn so ein Ding mal abzuschießen.
Ja, also dritter Platz Roubaix ist ja auch aller Ehren wert, ne? Also ist schon mal, Podium in Roubaix ist für Lapierre auch schon mal was wert.
Ich finde die Rede immer noch nicht schlecht. Wann kommt eigentlich, die Frage kommt ja auf, wann kommt die nächste Bike-Check-Folge?
Also ich bin für nächste Woche, wenn nicht noch was Spektakuläres passiert, was wir unbedingt dann nächste Woche reinnehmen müssen, was in letzter Zeit schon öfter war, dann können wir dann nächste Woche mal weitermachen.
Wir müssen erstmal einen Aufnahmetermin für nächste Woche finden, weil ich bin ja, wie gesagt, in Budapest beim Giro-Start.
Nice.
Ja, das können wir noch verhandeln.
Kann ich ein paar Fotos von den Fahrrädern machen?
Ja, genau, direkt vor Ort.
Aber sonst bin ich auch dafür, dass wir es nächste Woche machen. ist gut möglich, dass ich am Montag, wenn wir montags aufnehmen, dass ich am Montagmorgen noch leicht ein Sitzen habe und werde drüber sprechen. Das heißt, dann
ach so, das gehört ja beim, als Gravel Pro mit dazu, nach dem Rennen einen zu saufen, oder nicht?
Das ist ja schon wieder zwei Nächte danach, aber ich fahre mit Jonas und seiner Freundin am Samstag schon zurück nach L.A. und dann wollten wir Sonntagabend mal gucken, was so die Spirituosen da so machen.
Die stehen am Corner, im Corner Store.
Viel Spaß dabei. Eine Sache noch. Ja, hier unser Alternative-Tour-Freund Erik Horst Hemke, der ist jetzt heute gestartet. Heute ist Dienstag. Dienstag eine Woche, knapp eine Woche vorm Giro, fährt er jetzt das ganze Ding mit Überführungsetappen. Also der ist in Budapest jetzt losgefahren und fährt jetzt das ganze Teil. Also ruhig mal folgen auf Instagram. Ich glaube, es wird ganz witzig. Hat auch einen Besenwagenschal dabei.
Und macht er da eine Pause dazwischen oder fährt er dann direkt die Tour hinterher?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass er eine Pause dazwischen macht. Dass okay. er dann kurz vor der Tour...
Also alle drei in einem Jahr.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Ja.
Ich würde dann mal losfahren.
Okay.
Ich schaue mich beide auch gerade wie ein Auto an. Liebe Zuhörende, ich bin da mal weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Podcast drin ist, aber...
Klar, es ist ein Podcast drin.
Ich würde dir noch einen Tipp geben, nimm lieber ein Rad mit, weil kann ja sein, dass du gar kein Auto bekommst, da musst du nämlich noch im Rad fahren.
Ich kann dir auch eine Route senden.
San Diego fahren.
Von
Andi, das mache ich auch, weil nämlich, wenn ich ein Auto vor Ort mieten muss, sind die Autovermietungen in der Stadt günstiger als hier am Flughafen, um die Hälfte. Von daher nehme ich natürlich, sonst zahle ich in der ersten Woche fürs Auto irgendwie schon $1,500, also ganz ehrlich, kacken tue ich das Geld leider auch noch nicht. Ich hoffe, das kommt noch, aber noch.
Sag Bescheid, ich kann dir echt eine Route schicken für Downtown LA, zumindest bis Orange County. Und von da aus geht's ganz easy nach Oceanside.
Ja, ich weiß, aber lege ich mich irgendwo da, fahre ich Richtung Malibu und lege mich irgendwo hin. Ja. Also, tschüss.
Viel Erfolg.
So, widersprüchliche Aussagen getroffen vorhin. Andi meinte, wir fahren in die Schweiz. Ich meinte, nee, wir fahren nach Belgien. Jetzt fahren wir doch in die Schweiz. Es stellt sich heraus, sehr spontan angefragt, sehr spontan zugesagt. Wir begrüßen Johann Jakobs, der gerade den Prolog der Tour de Romandie gefahren ist, 29er geworden ist. Erstmal hallo.
Hallo zusammen.
Hi.
Und uns jetzt erstmal, wir haben uns gerade nämlich schon beraten, wie diese Strecke ausgesehen haben muss, weil das Ergebnis seltsam aussieht, erstmal erklären kann, wie der Prolog gerade war.
Ziemlich technisch, also irgendwie technisch, aber irgendwie doch nicht technisch. Die Kurven waren ziemlich schnell, aber für einen Prolog von, was waren es, 5 Kilometer, waren ziemlich viele Kurven drin. Aber so ein bisschen Durchdrehtkurven, wo man überall so knapp noch im Bügel liegen kann, knapp nicht in der Aero-Position fahren. So ein bisschen, wer hat die dicksten Eier zum in die Kurven reinfahren?
Ja, das hatte auf jeden Fall Michael Hessmann heute nicht, haben wir festgestellt. Ja, so ein paar richtig gute Zeitfahrer auf jeden Fall nicht vorne gelandet, seltsamerweise. Wie ist es bei dir?
Ja.
Was sagen die Beine?
Die Beine sind okay, ein bisschen müde nach der langen Klassikersaison, aber immer schön zu Hause zu fahren und motiviert bin ich auf jeden Fall. Die Beine die Woche noch kommen, weiß ich nicht, aber schlecht waren sie heute jedenfalls nicht. Gut auch nicht, aber schlecht auch nicht, also werden sehen.
So gut. Ja,
schon straffes Programm jetzt auf jeden Fall, ne? Also du bist auch noch Amstel gefahren, jetzt noch Roubaix von einer guten Woche und jetzt direkt in die Romandie rein. Aber du kommst aus Winterthur, habe ich gelesen.
Genau.
Oder bist
genau,
du da geboren?
Geboren in Winterthur, aufgewachsen ein bisschen außerhalb, kleines Dorf, ungefähr 15 Kilometer außerhalb Winterthur. Dort aufgewachsen und in die Schule gegangen. Also Schweizer bin ich.
Ich mache mal so eine kleine Mini-Introduction, wie immer. Und dann auch kann ich eine kleine Introduction noch von Stefan Küng einspielen hier. Ja, Johann, wir haben schon mal mit Juri über dich geredet, denn der einzige Movistar-Teilnehmer, den wir hier jemals in Besenwagen hatten, war Juri bis jetzt. Du bist der Zweite und wir freuen uns auf spanische Eindrücke gleich. Kommt, wie du schon sagst, aus der Schweiz, du bist 25 Jahre alt, ziemlich groß. PCS sagt 1,92 Meter, 78 Kilo. Die Movistar-Seite sagt 72 Kilo. Ich glaube, die haben einfach auf ihrer Website die Gewichtsangaben nur bis dahin. Die Range, die man aussuchen kann, ist nur bis 72. Deswegen haben sie einfach den Maximalwert eingestellt, glaube ich. Deine Mutter ist Schweizerin, dein Vater ist Belgier, wenn ich das richtig gelesen habe.
Stimmt.
Und du hast die Schweiz verlassen und bist, um ein Klassikerstar zu werden, nach Belgien gezogen und zum Dart-Trainieren. Und ich habe schon angekündigt, jetzt hören wir uns mal ganz kurz an, was Stefan, nachdem ich ihn heute nach dir gefragt habe, zu sagen hatte.
Ciao Basti, ciao Besenwagen. Ja, Johann Jakobs, der Schweizer Belgier. Ja, also cooler Typ. Hat natürlich auch bei den Klassikern immer Potenzial. Ich nehme ihn immer so ein bisschen auf den Arm, weil er in Belgien wohnt. Da kommt er aus der schönen Schweiz. Richtig schöne Region, wo er aufgewachsen ist. Jetzt wohnt er da oben an der belgischen Küste, wo alles grau und neblig ist. Und ich sage immer, wie kannst du das? Wie kannst du die Schweiz verlassen für Belgien? Aber ja, und dann eine Story halt, ja, der hat mich angeschwärzt beim TV, oder? Hat gesagt, dass wenn ich mit ihm spreche, dann scheiße ich ihn zusammen bei den Klassikern. Also daher gebe ich gerne den Ball zurück und schwärze ihn jetzt bei euch an, dass er über mich gelästert hat. Ich wünsche euch einen coolen Podcast. Macht's gut.
Ich frage ja immer mal ein bisschen nach, so bei den Leuten, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie was über die neuen Gäste wissen. Und Stefan als dein zukünftiger Hauptklassiker Schweizer Kontrahent, ist ja auch keine Ahnung. So. Stefan Küng garantiert auch jemand, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann, oder?
Ja, sicher, sicher. Mein Stefan hat dieses Jahr mal gezeigt, wie es richtig muss in den Klassikern, wie es richtig geht. Sehr gutes Jahr gefahren und ja, das mit dem Lästern beim TV war ein bisschen taktisch, sagen wir so.
Ja, kannst du die Taktik jetzt aufklären oder noch im Dunkeln lassen?
Ja, aber ein bisschen, ja. Ich wusste schon, dass sie ihm erzählen werden, was ich gesagt habe. Mhm. Aber ich war off the record, dass ich ihnen was gesagt habe, dass wir im Rennen so zwei, dreimal aneinander geraten sind. So, also irgendwo eine Engstelle, wo ich vorbei wollte und er mich nicht vorbeilassen wollte. Und dann haben wir uns ein bisschen angeschrien, ein bisschen. Aber ja, das gehört dazu. Und das,
Ich kriege da schon so ein bisschen so die Paul-Faust-Burgi-Problematik mit. Bei Stefan gerade auch. Du hast deine Heimat verlassen und bist jetzt wie Burgi nach Bayern. Aus dem Osten bist du jetzt aus der Schweiz nach Belgien gezogen. Ja, erzähl mal so ein bisschen. Wie bist du dazu gekommen? Wie kam es zu dem Schritt und wie läuft das bisher?
Ja, gut. Ich meine, ich komme ein bisschen aus dem Radquer eigentlich, also aus dem Querfeldein. Und da ist ja eigentlich die Wahl, also hat man nicht wirklich eine Wahl, oder? Meine, Belgien ist da, wo du sein musst, und ich als halber Belgier, mein Vater ist Belgier, wie du vorher gesagt hast, ich spreche Flämisch von zu Hause aus. Das heißt, der Schritt war ziemlich klein, um irgendwann nach Belgien zu ziehen. Dazu kam, dass ich meine Freundin kennengelernt habe, meine jetzige Frau, die ist Belgierin, und dann war der Schritt halt noch so klein. Dann war es ziemlich logisch, dass ich dann irgendwann nach Belgien ziehen werde. Und ja, jetzt wohne ich dort und gefällt mir gut. Und ja, das Einzige, was ich mir über mich ergehen lassen muss, ist immer Stefan, der mich immer, genau wie er gesagt hat, immer ein bisschen anpisst über dass ich nach Belgien gezogen bin, dass ich die schöne Schweiz verlassen habe. Aber ja, gut.
Fühlt sich wohl.
Ja, ich fühle mich wohl. Das ist, was zählt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hast du denn schon auch eine belgische Trainingsgruppe da? sind ein paar andere Profis in der Gegend, mit denen du fährst?
Ja. Ja, den kennt ihr vielleicht, Timothy Dupont von Wallonie Brüssel. Mhm. Der wohnt in der wohnt ungefähr 10 Kilometer von mir. Dem gehe ich ab und zu trainieren. Und sonst das hat man auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob du, Andreas, noch Teamkollege warst mit ihm, mit Guillaume van Kersburg.
Ja.
Ja, der ist auch noch ab und zu dabei. Ja, und sonst ist man ja eh nicht so viel zu Hause, oder? Als Profi.
Aber du bist jetzt ja nicht in das Herz von Flandern gezogen, sondern, wie schon erwähnt, an die Küste.
Genau.
Wie war das jetzt, weil deine Freundin da aus der Region kommt, oder bist du einfach lieber am Meer und nicht am Quaremont?
Am Quaremont habe ich ein bisschen Albträume. nein, ja, meine Freundin ist von dort und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich dort ein bisschen. Immer das Gefühl, man fährt in die Ferien. Also wenn man nach Hause kommt, das ist schon schön.
Ja, okay. Ich habe eher so Albträume aus der Region. So
von den Muren.
Drei Tage von der Panne oder sowas.
Ja, genau, das ist meine Gegend. Okay.
Ja. Da sind mehr Schienen auf dem letzten Kilometer gewesen als sonst irgendwas. Ne?
Also. Ja, das ist jetzt immer noch so bei den drei Tagen von der Panne, wo jetzt nur noch ein Tag dauert. Aber immer noch drei Tage heißt, ist immer noch so ziemlich viele Schienen am Boden. Aber ist auch mehr gemacht zum Ferienmachen und nicht zum Radrennen fahren.
Jo, ich dachte mir, du bist ja noch nicht super bekannt, auch für unsere Hörer. Und ich packe mal wieder so ein bisschen hier die Poesiealbum-Kategorie aus. Und wir fragen dich einfach mal so ein paar allgemeine Sachen und du antwortest schnell und dann können wir dich noch ein bisschen besser einschätzen? Vorsicht, es geht los. Lieblingsessen?
Pizza.
Lieblingstier?
Küken.
Ah, Juri Hollmann.
Genau.
Lieblingsradprofi? So, irgendein Idol aus der Vergangenheit oder jetzt irgendwie?
Hugo Koblet.
Okay, das kannst du gleich noch ein bisschen ausführen. Lieblingsrennen?
Tour de Suisse.
Lieblingsdrink?
Rum-Cola.
Sehr bodenständig. Lieblingsstadt?
Winterthur.
Und Lieblingsurlaubsziel?
Kalpe.
Okay.
Also bis auf die letzte Antwort würde ich jetzt sagen, ist ja dann doch noch das Herz in der Schweiz, ne? Also Lieblingsradfahrer und Lieblingsrennen, wo ich mir dachte so, jetzt muss doch irgendwie mal die Flandern-Rundfahrt kommen. Aber nee, Tour de Suisse.
Ja, Tour de Suisse habe ich ein bisschen mehr Kindheitserinnerungen, weil ich da viel schauen gegangen bin und der auch ab und zu mal bei uns im Dorf vorbeigefahren ist, als ich klein war, und da habe ich wirklich schöne Erinnerungen an. Und das war letztes Jahr, bin ich zum ersten Mal die Tour de Suisse gefahren, und das war wirklich ein spezieller Moment für mich.
Ich hätte jetzt ja vermutet, dass dein Name auch irgendwie was mit einem belgischen Rennfahrer zu tun hat.
Ja, stimmt.
Stimmt auch, ne? Das ist doch meistens so.
Ja, der ist auch gerade Weltmeister geworden, ungefähr 5 Monate bevor ich geboren bin, in der Schweiz. Dann noch.
Okay.
Also, ja.
Also Johann Museov.
Genau, ist Weltmeister geworden in 96 in Lugano.
Trotzdem nicht dein Lieblingsradfahrer.
Vor einem Schweizer.
Erzähl uns dein Verhältnis oder wie kommst du zu Hugo Koblet?
Hugo Koblet ist ein Schweizer Radfahrer aus den 50er Jahren. Ist, glaube ich, der letzte Schweizer, der die Tour de France gewonnen hat. Mhm. Und sein Nickname war Pedaleur de Charme.
Ah ja.
Und war so ein bisschen ein Bon Vivant, ein bisschen ein Superstar, so ein bisschen der Frank van den Broeke aus den 50er Jahren. Und ja, es gibt so ein Bild von ihm, dass er so seine Haare nach hinten kämmt mit einem Kamm nach dem Rennen. Hat er anscheinend bei den Rennen immer einen Kamm dabei, dass er seine Haare gut legen konnte nach dem Finish. Und ich habe ihn ja so lange her, ich kann mich ja nicht wirklich, also war ja noch nicht mal geboren, kann mich nicht wirklich erinnern oder weiß ja nichts darüber, aber einfach die Idee von ihm ist. Gefällt mir sehr, das so ein bisschen der Styler, der gut aussehen, das finde ich schon schöner Radfahrer und die Fotos finde ich echt fantastisch, die es von ihm gibt. Muss man mal googeln, sind wirklich coole Fotos.
Dann können wir mit dir gleich die Style-Kategorie nochmal aufleben lassen.
Bist du denn schon so durch deine Eltern so ein bisschen an den Radsport rangeführt bekommen? Weil, also man merkt ja so, du hast auf jeden Fall schon so ein bisschen mehr auch historisches Wissen über den Sport, ne?
Ja, genau. Mein Vater, der war ein großer Fan vom Radsport. Ist nie selber professionell gefahren oder so, aber immer, ja, wenn ich seit ich klein war, immer Radsport am Fernsehen. Und so bin ich ein bisschen reingerollt. Okay. Und das interessiert mich auch einfach. Und ja, genau. Die Geschichte vom Radsport gefällt mir auch sehr. Interessiert mich alles so ein bisschen. Auch die Familie von meiner Freundin hilft da vielleicht auch ein bisschen. Ihr Vater war Profi, ihr Großvater war Profi. So bin ich da ein bisschen noch mehr reingerollt. Die sind mehr Radsportfamilie als meine Familie, aber ja.
Klingt gut. Und jetzt bist du auch in einem Team gelandet, was auch ganz schön viel Historie hat. Aber genau. Irgendwie dann auch nochmal so eine ganz andere Nummer von Radsport-Historie. Das ist super witzig.
Genau. Das ist die andere Seite der Geschichte. Ja.
Genau. Aber ich will auch nochmal ganz kurz wissen, wie genau du da hingekommen bist, weil da sind halt auf jeden Fall Lücken in der Dokumentation aufgetreten. Du hast irgendwie ab 2016, also 15, bist du schon mal Vierter bei Junioren-Flandern-Rundfahrt, was schon mal sehr stabil ist. 16 gibst du dann dein KT-Debüt mit aber relativ wenig Rennen. Auch seltsam. Und 17 Lücke, 18 dann in Belgien zum ersten Mal am Start. Da auch schon, ist das schon PKT gewesen?
Nein.
Nee, KT, dann noch Paulshausen. Und 19 auch nochmal irgendeine seltsame Lücke. Da habe ich irgendeinen Schweizer Zeitungsartikel gelesen, wo von einem Vertrag bei Lotto die Rede war. Der ist aber irgendwie nicht dokumentiert. Ich
ja,
muss kurz...
Also, ja, war sicher nicht der üblichste Weg in die World Tour, den ich genommen habe. Wie vorher schon gesagt, ich komme aus dem Querfeldein und bin als Junior schon in einem belgischen Team gefahren. Eigentlich als U17 schon. Und dann halt in den belgischen Teams da im Radcross ein bisschen hin und her zwischen Teams. Und einige davon haben halt den Conti-Status und einige sind eher wie Clubs in Belgien. Das heißt, sie sind nicht auf Pro Cycling Stats registriert. Das heißt, ja, und auch darum die wenigen Renntage, oder? Weil gerade Radquer war der Fokus und dann sind wir nur von Mai bis August Rennen gefahren auf der Straße und viele Rennen halt auch so Amateurrennen in Belgien, so wie Tour de Liège oder Tour de Namur, die halt keine UCI-Rennen sind und darum auch nicht dokumentiert sind. Aber das erklärt vielleicht die Lücken. Und dann, ja, 2019 war ich bei Lotto Soudal U23 und das war auch kein Conti-Team und darum ist es auch nicht nirgends aufgeführt. Genau, sieht vielleicht nicht so gut aus, aber...
Da ist zwar eine Lücke im PCS-Lebenslauf, aber eigentlich ja nur da. Ja, Nachwuchsteam Lotto Soudal gibt es ja jetzt schon mehrere Jahre, ist halt immer noch ohne KT-Lizenz unterwegs. Nichtsdestotrotz eigentlich bei allen großen Rennen für die Nachwuchsklassen. Ne? Ich meine, du bist auch in dem Jahr zum Beispiel Flandern-Rundfahrt und auch Paris-Roubaix für die U23 gefahren. Siebter und Zweiter.
Genau.
Ja, und dann hat es anscheinend das große Lotto-Team verpasst und du bist nach Spanien gewechselt.
How comes?
Genau. Ja, nach dem zweiten Platz in Roubaix gab es Interesse von ein paar Teams, aber nicht von Lotto. Die hatten schon das Jahr Brent van Moor, Gerben Thijssen, Kobo Gosens, also die ganze junge Brigade, die da bei Lotto Profi geworden ist. Und da hat es für mich keinen Platz mehr. Florian war auch dabei damals, der war noch bei der U23, der ist noch ein Jahr länger in der U23 geblieben dann, weil er noch jünger ist. Aber ja, Lotto hatte kein Interesse und dann war Movistar eins von den Teams, das das Interesse gezeigt hat und das erste Team, das mir wirklich auch ein einen Vorschlag gegeben hat, auf Papier, schwarz auf weiß. Und ja, da habe ich nicht lange gezweifelt. Zuerst habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, Movistar. als ich auf die Straße gewechselt bin, als ich mich 100% auf die Straße konzentriert habe, habe ich so an ein paar Teams gedacht, was vielleicht klappen könnte, aber da war Movistar nie, hätte ich niemals dran gedacht, weil das war irgendwie so, ja, so andere Art von Team, andere Rennen. Da dachte ich, als das dann rauskam, dass die interessiert waren, dachte ich, oh, das ist schon krass. Und dann haben sie einen Vorschlag gemacht und dann war ich im siebten Himmel zuerst mal, dass es geklappt hat, weil irgendwie ein Jahr vorher war ich eigentlich fast fertig mit Radsport, hätte ich beinahe aufgehört. Und dass es dann doch noch geklappt hat zum Weitermachen und dann sogar in die World Tour zu schaffen, das hätte ich eigentlich nie gedacht. Und dann, ja.
Hast du direkt einen Mehrjahresvertrag gekriegt oder hast du erst mal einen Einjahresvertrag gehabt? Ich habe da irgendwas gelesen.
Als Neo kriegt man ja immer 2 Jahre, ja, sofort. Okay. Und dann hatte ich 2 Jahre und während dem ersten Jahr schon habe ich können den Vertrag auflösen und nochmal 2 Jahre extra. Das heißt, ich bin jetzt sowieso schon 4 Jahre bei Movistar.
Und du hast gerade gesagt, du hättest davor fast aufgehört mit dem Sport.
Ja.
Also quasi in deinem vorletzten U23-Jahr.
Genau, eigentlich im letzten Jahr U23 im Cross. Weil für mich war eigentlich immer Cross, eben, wie schon gesagt, Hauptdisziplin. Und ich war ziemlich gut als Junior und dann im ersten Jahr U23 auch ziemlich gut. Und dann ging es so ein bisschen schlechter, verletzt, ein paar Mal krank geworden und ein bisschen viel Druck von außen, von den Teams, ein bisschen viel Druck bekommen. Und dann habe ich so ein bisschen wie den Spaß am Sport verloren. Und dann hatte ich eigentlich wirklich genug vom Cross. Und im Winter ging es auch einfach nicht, weil ich mental nicht bei der Sache war. Und ja, dann habe ich mir vorgenommen im letzten Jahr U23, okay, ich probiere es jetzt noch. Im Cross, da war, kann ich mich noch erinnern, war das Koppenberg-Cross und die EM. Es ist so Anfang November, habe ich mir selber gesagt, okay, jetzt fahre ich die 2 Rennen und wenn ich Spaß habe, dann probiere ich noch weiter, aber wenn ich keinen Spaß habe, dann höre ich auf und probiere es auf der Straße, weil ich auf der Straße hatte ich eigentlich den Spaß nie dran verloren auf den Straßenrennen, aber im Cross irgendwie, das hat mich irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Das, ja, war ziemlich viel Druck rund um mich herum, vielleicht war es auch ich selber, der mir so viel Druck aufgelegt hat. Und dann hatte ich an den 2 Rennen hatte ich keinen Spaß, dann habe ich aufgehört, hatte ich nicht mal ein Team fürs nächste Jahr und dann bin ich noch mit viel Glück bei Lotto eben reingekommen und dann ist alles ziemlich schnell gegangen und dann mit dem Spaß, den ich hatte, den ich dann wieder gefunden habe auf der Straße, sind die Resultate auch ein bisschen gekommen und dann ist Movistar gekommen und so rollt der Ball jetzt wieder.
Ja.
Und ja, eben zu dem Moment hatte ich eigentlich noch einen Nebenjob bei Decathlon, war ich Fahrradmechaniker bei Decathlon.
Also 2019?
Genau, also vor 2018. Okay. Als ich dann zu Lotto kam, hatte ich so viele Renntage schon bei der 23, dass ich eigentlich gar keinen Nebenjob mehr haben konnte, weil ich dem Team gesagt habe, lass mich einfach überall fahren, wo es geht. Ich will so viele wie möglich Rennen fahren, dass ich so viele wie möglich Chance habe, um mich irgendwo zeigen. Und dann bin ich im ersten Hälfte vom Jahr bin ich wirklich von Rennen zu Rennen, habe kaum trainiert. Ich habe trainiert bis in März, bis ans erste Rennen und dann bin ich nur noch von Rennen zu Rennen gegangen, bis es mich dann am Baby-Giro hingestellt hat. An der zweiten Etappe bin ich krank geworden und dann war ich wieder 2 Wochen out, weil ich einfach am Ende war, aber es war anscheinend der gute Weg. Hab dich eben, wie vorher gesagt, 7. in Flandern und 2. in Roubaix. Das war anscheinend für ein paar Teams gut genug, um Interesse zu zeigen.
Die Decathlon-Story ist auf jeden Fall geil. Decathlons Gels echt beste. Kann ich empfehlen.
Noch nie probiert. Hätte zwar Rabatt, aber ja.
Ja, ey, nach der Karriere nochmal zweite Karriere weiterführen.
Genau.
Du als Filialleiter.
Ja. ja, ey, lass jetzt mal thematisch ein bisschen nach Spanien gehen. Ja, wilder Weg, aber halt auch wildes Ziel. So, dann kommst du wohin, ja, wo du der halt definitiv nicht damit gerechnet hast, da hinzukommen. Und bist irgendwie, glaube ich, erst der zweite oder dritte Schweizer in dieser Mannschaft mit 30 Jahren Historie oder was? Oder noch länger? 50? Ich weiß gar nicht.
42.
Ja, dazwischen. Heftig. Und stärkst ja jetzt auch so einen Arm, den man denkt, der gerade auch noch immer noch so ein bisschen entsteht. Also die Klassikerfraktion von Movistar auf definitiv eine Weile lang gar nicht vorhanden gewesen, aber im Moment gar nicht so schlecht. Und
genau.
Sag mal so from the start deine Eindrücke und wo wir jetzt rausgekommen sind.
Ja, genau, also überhaupt nicht erwartet, wie vorher schon gesagt, und Movistar hat in dem Moment, hatten sie so ein bisschen eben den Plan, um ihren klassisches Team für die Pavé-Klassiker ein bisschen anzustärken, ein bisschen aufzubauen. Und ich bin in das Team gekommen, ohne Spanisch zu können, und die Meetings waren eben gleich wie Juri eigentlich. Und Meetings und alles ist alles auf Spanisch, und das war am Anfang schon ein bisschen schwierig. Das mit dem Spanisch hat dann ziemlich schnell gut funktioniert, weil ich irgendwie doch ein Talent habe, irgendwie um Sprachen zu lernen. Dann habe ich ziemlich schnell das Spanisch aufgegriffen und gemerkt, dass in dem Team wirklich alle super, super freundlich sind und super, super nett zueinander, und was eigentlich manchmal von außen her so ein bisschen wie chaotisch ausschaut und mit was jetzt passiert ist in der Vuelta, das ist immer so ein bisschen Chaos und so ein bisschen Drama, aber ich muss sagen, wirklich der Staff und die Leute sind mit so viel Passion an der Arbeit, dass es vielleicht eben genau darum ist, dass es ab und zu mal ein bisschen Drama gibt, weil die wirklich mit Herzblut dabei sind und für das Leben, für den Radsport leben, und ja, ich muss sagen, es fühlt sich wirklich an wie ein, muss ja wahrscheinlich jeder sagen über sein Team, aber es fühlt sich an wie eine Familie, und es ist wirklich, wirklich ein sehr schönes Umfeld, um Profi zu werden und hoffentlich auch noch ein bisschen hier zu bleiben, weil es gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Ich kann es mir echt, ich habe schon bei Juri in der Folge, habe ich mir das schon gedacht, das ist echt, man stellt sich ja dann immer selber so ein bisschen vor, wie es ist, in so ein Team reinzukommen, und da ist es echt, als jetzt Schweizer Klassiker-Talent, ist echt eine wilde Vorstellung. Wer in dem Team, du bist ja jetzt auch wirklich schon eine Weile dabei, du hast auch noch länger Vertrag, die planen auch wirklich mit dir, wer in dem Team sind so deine Ansprechpersonen, oder mit wem hast du dich da schon gut angefreundet? Von den Spaniern jetzt mal wirklich auch, oder von den etablierten Fahrern oder sportlichen Leitern? Und
gut, von wem ich wirklich viel, mit wem ich ab und zu rede und viel auch von lerne, ist von Imanol Erviti. Mhm. Der ist schon, weiß nicht, glaube ich, 17 Jahre oder 18 Jahre.
42 Jahre schon gefühlt im Team.
Ja, ungefähr, ja. Der hat so viel Erfahrung, und der ist so nett. Das ist wirklich unglaublich. Das ist wie der perfekte Teamkollege. Ist groß, stark. Es ist gut aus dem Wind, wenn man hinter ihm fährt, weiß, wo er hin muss, weiß, was er machen muss. Ja, super, super toller Typ.
Ach, der fährt auch, tatsächlich noch?
Ja, klar.
Ja?
MVP bei Movistar, Emanuel Erviti.
Ja, der ist überall dabei. Movistar ohne Erviti geht nicht. Ich meine, das ist
der. Seit 2015 ist der echt schon in der Mannschaft. Ne? Das ist echt
krass. Was mir auch gerade noch aufgefallen ist, weil Werde gibt es so lang wie Movistar, also die Trägergesellschaft.
Das kann kein Zufall sein.
Beides, das ist die Prophezeiung gewesen.
Gleichzeitig
damals
geboren, ja.
Es ist jetzt in dem Jahr ist einer geboren, für den
der
müssen wir ein Team aufmachen.
Ist geboren. Genau.
Ja. Der fast einhändig das Team in der World Tour haltet mit den Punkten.
Mega geil. Ja, und so sportliche Leitung oder Teammanagement sind ja auch einfach richtig krass. Ja. Etablierte Leute und so.
Ja, aber sich Cente, das ist ein richtig geiler Typ. Den sieht man auch oft in der Netflix Dokumentation. Das ist wirklich ein cooler Typ. Der ist immer gut gelaunt, der ist immer, er lacht immer, ist wirklich immer gute Laune. Ja, eigentlich wirklich alle in dem Team sind sehr sehr offene Leute, sehr, sehr freundliche Leute. Mein Trainer zum Beispiel ist Paci Villa, der eigentlich gleichzeitig mit mir ins Team gekommen ist, im gleichen Jahr. Das ist so ein bisschen der jetzt probiert, das Team ein bisschen zu modernisieren, ein bisschen auf ein neues Gleis zu bringen, ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen moderner einfach. Und ja, das ist so auch innerhalb vom Team ist Performance Director und mein Trainer. Das heißt, er ist eigentlich meine Ansprechperson. Und ja. Und wirklich, sie planen auf, eben wie du vorher schon gesagt hast, sie planen so ein bisschen auf längerfristig, um wirklich ein stabiles Team aufzubauen mit einem stabilen Grund, stabile, ja, genau.
Wenn du es selber schon angesprochen hast, so die Paci Villa will das alles so ein bisschen modernisieren, erneuern und so, was kriegst du davon mit? So, was sind die alteingefahrenen Dinge, die da bei Movistar aufgebrochen werden müssen? Was hat der neu reingebracht?
Ich glaub, er ist der erste Trainer, der einen Trainingsplan schreibt für Valverde. Vorher hatte er keinen Trainingsplan. Er hat einfach trainiert. Sonst, ja, was zum Beispiel auch ganz basic, aber Rennkalender ist ab und zu bei uns ein bisschen ein Thema. Wird immer alles so last minute ein bisschen rumgeschoben. Und wenn Eusebio, der große Boss, sieht, ja, der fährt gut, okay, dann schicken wir noch an das Rennen. Okay, der fährt noch gut, okay, dann schicken wir ans nächste auch noch, weil der fährt ja gut. Und so ein bisschen die last minute changes, die probiert er so ein bisschen rauszukriegen im Moment. Ja, einfach alles ein bisschen geplant, alles ein bisschen, ja, wie alles ein bisschen mehr geplant, strukturierter trainieren, überall so ein bisschen was die Marginal Gains probieren auszuholen, das genau so in dem Sinne, so kleine Sachen verändern, die vielleicht einen großen Impact können haben auf die Performance.
Einfach so ein bisschen mehr Science, glaube ich.
Genau, also ich genau. Glaub, vorher war es ein bisschen mehr mit Passion und mit. Genau.
Ja, aber mich hat das sehr, diese Beschreibung hat mich sehr an Besenwagen erinnert. Besenwagenplanung. Ja, der genau fährt gerade fährt gut, den können wir hier noch reinnehmen. Der fährt gut. Rennkalender Besenwagen, das ist auf jeden Fall Movistar-Style hier. Ja, komm, lass mal kurz zwischengrätschen. Hast du ein geiles Besenwagen-Erlebnis von vorher?
Ja, ich war mal im Besenwagen in. Ah, nein, noch ein besseres. Zuerst wollte ich erzählen über Tour de Dubs. Da bin ich in 2018 oder 2017 mal gefahren und da bin ich einfach im Besenwagen gelandet, weil ich abgehangen war und schlechter Tag. Aber in meinem ersten Profijahr in Gran Piemonte bin ich 20 Kilometer vor Ziel, habe ich Bauchkrämpfe bekommen und dann musste ich auf die Toilette und ich konnte wirklich nicht mehr warten bis ins Ziel Und dann musste ich irgendwo im Gebüsch auf Toilette und sind alle Autos hinter mir vorbeigefahren. Niemand hat mich gesehen, außer der letzte Besenwagen, der hat mich dann gesehen. Der hat angehalten. Der ist ausgestiegen und hat gesagt, alles okay. Ja, ich bräuchte ein bisschen Papier. Kannst du mir ein bisschen Papier geben?
Hey, im Besenwagen ist alles dabei.
Genau, die haben alles. Und dann hat er mir geholfen und dann hat er mich noch ins Ziel gebracht. Die letzten 15 Kilometer hatte ich auch keine Lust mehr, mit dem Fahrrad zurückzufahren.
Ja, sehr gut. Fast eine der Top-Besenwagen-Geschichten, finde ich.
Genau.
Kern alles sauber.
Ja. Nice. Eigentlich irgendwie ausgeleiertes Thema und brauchen wir nicht großartig drüber sprechen, aber du bist letztes Jahr, was glaube ich echt ein Ritterschlag ist, von Movistar zur Vuelta mitgenommen worden. Denn Vuelta ist für Movistar die Rundfahrt, die muss man auch gewinnen und du hast da deine Rolle bekommen, aber leider, ich glaube Etappe 8 oder so, dich einmal fast aus dem Leben genommen. mit richtig heftigem Sturz ausgeschieden. Bis dahin war das Fazit aber, glaube ich, ganz gut, oder?
Ja, genau. Das war eine sehr große Ehre, dass sie mich dafür die Welt da mitgenommen haben. Auch eben wieder zusammen mit Imanol Erviti so ein bisschen von ihm lernen, wie man den Grand Tour Spezialisten hilft auf den Flachetappen, ein bisschen arbeiten im Feld, positionieren, ein bisschen schauen, wie war's, und das ist alles gut gegangen. Und meine, die wichtigsten Etappen für mich war auch die erste Woche. Von dem her hatte ich dann noch ein bisschen Glück, dass das erst in Etappe 9, glaube ich, oder 8 passiert ist. Bis dahin ist auch wirklich gut gegangen. Hatte das Gefühl, ich gehöre dazu. Ich kann meinen Job gut machen. Und dann auf der Etappe zum Alto de Velle Fique, dann hat es mich dann in der Abfahrt genommen, bin ich in die Leitplanke gecrashed und hatte ungefähr das gleiche wie Alaphilippe jetzt hat nach Lüttich, ungefähr die gleichen Verletzungen. Es war ein bisschen ein bitteres Ende, aber war sicher eine gute Erfahrung und auch sicher für mich ein Zeichen vom Team aus, dass sie mir vertrauen und auch an mich glauben und dass sie auch daran glauben, dass ich ein wichtiger Teil vom Team werden kann in Zukunft. Und ich hoffe, dass ich da auf dieser Schiene weiterfahren kann.
Kriegst du einen Grand Tour dieses Jahr? Hast du schon was?
Kommt drauf an, wie ich jetzt fahre, oder? Vielleicht ja, darf ich noch ein Giro.
Stimmt, wenn.
Es wird dann schon ein ziemlich langes erstes Halbjahr, ne? Wenn er jetzt was im Giro fährt.
Ja, das wäre, also das ist nicht geplant, aber wie es im zweiten Hälfte vom Jahr aussieht, das weiß ich noch nicht genau, aber ich hoffe, dass ich einen von den zwei Grand Tours an Start darf. Ja.
Aber Tour de Suisse kommt ja noch davor.
Genau.
Ja, die sollte gesetzt sein, oder?
Ja, weiß ich auch nicht. Weiß man nie. Das ist wie Kinder-Surprise, wie so ein Überraschungsei.
Nice. Ja, Andi, sag mal, du warst eigentlich der treibende Grund, warum Johann heute hier ist.
Ja, natürlich, das ist natürlich eine interessante Kombi, so, ne? Der Schweizer Belgier oder belgische Schweizer, der jetzt in Spanien fährt und da so ein bisschen zum Klassiker-Spezialisten wird. Habe ich natürlich direkt dran gedacht, als wir jetzt hier noch mal als wir mal die Gästeliste durchgegangen sind. Und außerdem habe ich da immer schon so ein bisschen Insights bekommen, weil ein Fahrer, den ich in den letzten Jahren auch mit betreut habe, der Mario Spengler, der hat nämlich öfter mal einen Abstecher dann gemacht, der auch Schweizer als Genosse, hat dann immer zwischen den Rennen auch mal bei Johann übernachtet. Und daher wusste ich dann, da bist du mir zum ersten Mal quasi aufgefallen.
Genau, Spengi, guter Mann.
Der ist auch so ein Lieferando-Fahrer, oder?
Velokurier heißt das in der Schweiz.
Ja, er hat Fahrradkurier als Nebenjob gemacht. Das auch, liegt ja auch genauso nahe wie Mechaniker bei Decathlon, ne?
Genau.
Hat beides jetzt, was mit Rädern zu tun.
Jetzt ist er ja Kaffeeröster.
Ja.
Ja, das ist auch ein guter Job für Ex-Radprofis.
Genau.
Ja,
genau.
Einige in das Geschäft eingestiegen. Wollen wir nochmal Bingo machen oder nochmal Hunger hast? Hast du noch eine gute Story dir überlegt? Besenwagen hörst du ja, ne? Scheinbar.
Genau, bin ein bisschen Fanboy.
Ja.
ja, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, das mit dem Hungerrest, aber ich kann mich eigentlich nicht, ich glaube, meine Hungerreste sind immer so schlimm, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass mir das Gedächtnis...
Immerhin gibt es noch Leute, die Hungerreste haben. Ich habe gedacht, in der jungen Generation ist das schon ausgestorben, einfach weil man weiß, wie man sich ernährt.
Weil es immer im Vorbau draufsteht. Ne?
Ja.
Wie bei Mathieu. nein, ja.
Nee, ansonsten, wenn dir nichts einfällt, dann gib uns mal einen kleinen Ausblick auf die Zukunft von Johann Jakobs. Was passiert noch in dieser Karriere, wenn du das aussuchen kannst?
Oh. Wenn ich mir aussuchen kann, ja.
Heute sind wir bei Wünsch dir was und
ja.
Ziele manifestieren, weißt du, das ist auch ein großer Faktor von Erfolg.
Ja, ein Klassiker gewinnen, das steht sicher ganz, ganz oben auf der Liste. Das ist sicher ein Ziel, vielleicht ein bisschen hoch gesteckt, aber man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht gibt es mal eine Chance und dann, ja, man braucht ein bisschen Glück, ein bisschen Form, ein bisschen viel Form, ein bisschen viel Glück auch. Aber ja, das ist sicher das große Ziel. Und sonst bin ich eigentlich zufrieden, wenn ich einfach kann mitfahren und mein Bestes geben und einen Faktor im Rennen spielen und Spaß dabei haben. Das ist für mich so ein bisschen das Wichtigste daran. Und ich meine, wir haben so ein schönes Leben eigentlich. Wir können ein bisschen Fahrrad fahren und Rennen fahren und werden dafür bezahlt. Es könnte schlechter sein.
Was würdest du machen, wenn das nicht dein Leben wäre?
Da wäre ich Fahrradmechaniker bei Decathlon.
Gut. Dann, das ist ein gutes Schlusswort. Fahrradmechaniker bei Decathlon. Du darfst jetzt noch irgendeinen hier reinbeamen.
Gregor Mühlberger,
ja, sag warum.
Ein Teamkollege, spricht auch Deutsch, ja. Österreicher, also ja, Österreicher.
Der steht natürlich auch auf der Liste hier bei uns.
Ja, und toller Typ, immer lustig. Ja, ja, das ist sicher mal eine Folge wert.
Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber dann haben wir jetzt auch einen direkten... Auslieferer.
Und er hat schon mal das beste Radrennen der Welt gewonnen. Da dürft ihr jetzt raten, welches. Rund
um Köln?
Genau.
Alright.
Ja. Sehr gut.
Dann, ja, danke, dass du dir so spontan und während der Rundfahrt für uns teilgenommen hast. Das ist mega geil.
Danke, und, danke euch. Alles
gut, die Massage hast du schon hinter dir. Ich denke, du hast auch schon was gegessen oder geht's jetzt nochmal zum Essen?
Ich freue mich jetzt schon aufs Abendessen.
Ja, yeah, alright, dann lass es dir schmecken. Und ja.
Viel Erfolg noch.
Sehen uns bestimmt nochmal.
Danke, bei der Rundfahrt. Nicht zu viel, ne? Sonst wird der.
Sonst wird Giro gefahren. Sonst
wird der Ausflug nochmal ein bisschen länger. Alles klar, vielen Dank. Und gut. Wir sehen uns.
Ja, danke euch.